Falls wir die Flutlichter da haben oder eines davon, wäre ich super dankbar dafür. Ah, das ist ja super. Haben wir was da? Ja, Manuela hat schon angedeutet, ich möchte über die Weisen aus dem Morgenland diesen Text heute zur Predigt nehmen. Aber zunächst möchte ich mich auch beim Lobpreisteam ganz herzlich bedanken, dass ihr uns einfach mit eurem Dienst, mit eurer Musik helft, Gott anzubeten. Und ich möchte mich bei der Technik hinten bedanken. Ja, ihr dürft gerne für, das sind alles wichtige Dienste. Ich möchte aber auch den Begrüßungsdienst an der Tür mit hineinnehmen. Ja, finde ich doch immer ganz schön, wenn jemand da ist, der einen herzlich willkommen heißt. Und auch den Küchen- und Kaffeedienst. Ganz herzlichen Dank an jeden, der in irgendeiner Weise auch heute zu diesem Tag und für dieses Zusammensein beiträgt, ist ganz wertvoll. Die Weisen aus dem Morgenland. Gott führt alle, die ihn suchen und anbeten, seien es Juden oder Nichtjuden, zu denen wir zählen. Aus Gottes Perspektive, das ist das Thema, aus Gottes Perspektive gibt es zwei Gruppen von Menschen ganz grundsätzlich. Das hat nichts mit Wert zu tun, sondern mit Erwählung. Hat auch nichts mit Rettung zu tun. Erwählung hat noch nichts mit Rettung zu tun. Sondern Gott hat einfach erwählt für einen bestimmten Plan, seine Wege, seinen Willen auf dieser Erde zu erfüllen. Und das Volk Gottes, die Juden, ist erwählt, Gottes Volk zu sein, um ein Segen zu sein für alle anderen Völker, ganz besonders durch Jesus Christus. Und Gott spricht und führt alle, die ihn suchen und anbeten, aus welchem Volk auch immer. Ich möchte den Text mit euch lesen. Vielleicht mag ihn jemand vorlesen. Das ist jetzt ganz spontan, aber vielleicht mag jemand den Text vorlesen. Matthäus Kapitel 2, Vers 1 bis 23. Ich weiß nicht, Anna, ob du gerne den Text vorlesen möchtest. Von vorne nur ganz klar. Dann ist es Aufnahme mit drauf, ganz entspannt.
Bis 23. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten zu ihm: Zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben: Und du Bethlehem, Land Judäa, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Und er war dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Da ergrimmte Herodes sehr, als er sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war. Und er sandte hin und ließ alle Jungen töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der spricht: Eine Stimme ist in Rama gehört worden, Weinen und viel Wehklagen. Rachel beweint ihre Kinder und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Denn sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachteten. Und er stand auf und nahm das Kind und seine Mutter zu sich, und er kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrschte, anstelle seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu gehen. Und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die Gegend von Galiläa und kam und wohnte in einer Stadt, genannt Nazareth, damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist. Er wird Nazoräer genannt werden.
Vielen Dank, Anna. Ich habe euch ja schon durch, wie ich das Thema genannt habe, Gott spricht zu allen, die ihn suchen und ihn anbeten, ein bisschen die Richtung gegeben. Wenn euch aufgefallen ist, wie häufig hier berichtet wird, dass Gott zu Menschen gesprochen hat. Immer wieder hat er gesprochen. Hier in diesem Bericht häufig im Traum durch einen Engel Gottes. Ein erster Punkt: Gott erfüllt seine prophetischen Vorhersagen. Gott erfüllt jedes Wort, was er durch die Propheten vorhergesagt hat. Und liebe Geschwister, da brauchen wir uns durch niemanden verunsichern lassen. Gott zeigt uns in dieser Geschichte, in diesem Bericht, dass er der Herr der Welt ist. Er ist der Herr der ganzen Weltgeschichte. Er lässt sich von niemandem aus seinem Plan herausbringen. Die können heißen, wie sie wollen. Die scheinbar Mächtigen, die sich oft gegen Gott erheben, ob sie es bewusst machen oder unbewusst. Die gegen Gottes Pläne angehen, aber genau die benutzt Gott, ohne irgendeine Ungerechtigkeit zu bejahen. Er benutzt trotzdem alles in vollkommen gerechter Weise, um seine Pläne und seine Prophezeiungen Wort für Wort durch die Geschichte mit uns Menschen zu erfüllen. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes. Und im Vers 3 hat es dann nochmals geheißen, als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Also das haben die Menschen in der Hauptstadt von Israel mitbekommen, dass da Menschen gekommen sind, von weit her, und die gesagt haben, wir suchen den Messias. Genau das haben sie gesagt. Auf Griechisch den Christus. Das ist auf Hebräisch den Messias. Und wenn dieses Wort in Israel fällt, der Messias, dann wissen die Leute genau, was los ist. Die wissen nämlich, dass er versprochen ist. Die wissen ganz genau, dass er irgendwann kommen wird. Und die haben alle irgendwie gewartet, wann kommt er, durch die Jahrhunderte und Jahrhunderte, und oft ersehnt, aber doch wusste niemand genau Zeit und Stunde, wann er kommen wird. Und auch die Vorhersagen, ja, es gibt Vorhersagen, da ist er als großer König angekündigt. Es gibt Vorhersagen, da ist er als leidender Gottesknecht angekündigt. Ganz unterschiedliche Vorhersagen. Und da haben sie sich auch untereinander gestritten. Und die können sich heftig streiten im Judentum. So ähnlich wie wir. Und irgendwann kommt er. Es geht vielleicht uns genauso mit, ja, wann kommt der Herr wieder? Die Vorhersagen sind ganz klar. Das wäre ein riesiges anderes Predigtthema. Aber wann und wie? Gibt es auch unterschiedliche Meinungen drüber. Und am Ende werden wir es erst wissen, wenn es passiert ist, wie es genau gemeint ist. Und so ist es ihnen auch gegangen. Und da kommen Weise aus dem Morgenland, die hat man nicht übersehen, die sind mit großer Karawane gekommen. Und das ist ein Ereignis, wenn so eine Karawane durch Jerusalem einzieht. Und wenn die sagen, ja, wir suchen den Messias, wir haben einen Stern gesehen, das ist der Stern des Messias. Der ist geboren worden, sagen sie. Da haben die Alarmglocken angefangen zu läuten bei den unterschiedlichsten Menschen mit unterschiedlichsten Intentionen. Die einen voller Gespanntheit und Vorfreude und andere mit Angst um ihren Posten, um ihren Reichtum, ihre Macht. Vielleicht nicht viel anders auch als heute. Aber die Vorhersage, die prophetische Vorhersage ist genau dieser Herodes. Bei dem haben die Alarmglocken so geläutet, dass er plötzlich riesige Angst hatte um seine Macht. Und dann lässt er die Schriftgelehrten zusammenkommen und fragt, Ja, da gibt es doch Vorhersagen. Wo kommt er? Wie? Genau, ich will das genau wissen, weil er schon seinen Plan hatte. Diesen neugeborenen König, den kann ich auf keinen Fall leben lassen, weil der würde ja mir den Job wegnehmen mit all den Vornehmlichkeiten. Und die Schriftgelehrten und hohen Priester, die sagen ganz klar, das steht beim Propheten Micha in diesem Fall, Kapitel 5, Vers 1. Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Und wortwörtlich hat sich's erfüllt. Genau in dieser Stadt Bethlehem ist der Messias geboren worden. Und so wird sich jedes Wort in der Heiligen Schrift erfüllen, Wort für Wort. Wir können uns darauf verlassen. Herodes der Große hat 40 vor Christus seine Regierung begonnen, hat über die Geburt Jesu hin in dem Gebiet Judäa regiert. Übrigens auch das, die ganz klugen Leute an der Universität, die lehren, dass Herodes der Große zur Geburt Jesu schon längst nicht mehr gelebt hätte. Aber das ist einfach nicht richtig. Herodes der Große hat gelebt, als Jesus geboren wurde. Man nimmt einfach falsche Dinge an, kann in dem Augenblick jetzt nicht groß darauf eingehen. Ich möchte euch nur sagen, dass es geschichtlich ganz eindeutig ist, dass Herodes der Große zur Geburt Jesu gelebt hat und geherrscht hat. Aber dieser Herodes, der war vom römischen Senat zum König über die Region Judäa berufen worden. Herodes war kein Jude. Er war nicht Jude und hat über Judäa geherrscht. Das war schon eine ziemliche Provokation für das Volk der Juden. Er war sehr hartherzig und sehr grausam. Aus Angst, es könnte ihm jemand was antun, hat er selbst Familienangehörige ermorden lassen. Darunter eine Ehefrau, drei seiner Söhne. Er hat aber auch viele Prachtbauten erstellt, wie dies Herrscher in dieser Welt immer tun. Weil durch Prachtbauten kannst du deine Größe demonstrieren. Auch wenn du selbst nur ein kleiner Mensch bist. Aber wenn du in ein großes Haus gehst, dann erscheinen dir die Menschen da drin auch ganz mächtig. Das ist immer das Gleiche in der Weltgeschichte. Er hat sehr viele Gebäude errichten lassen. Manche kannst du heute noch in Israel anschauen und bewundern. Manches als Ruine, manches auch ja, gar nicht mehr, wie zum Beispiel dann auch, um sich bei den Juden irgendwann auch ein bisschen beliebter zu machen, weil die haben ihn nicht gemocht, hat er angefangen, den Tempel auszubauen, die Tempelanlage riesig zu vergrößern. Dieser Tempel, in dem Jesus später auch gelehrt hat. Dieser Tempel, von dem Jesus gesagt hat, das ist das Haus meines Vaters. Das hat dieser grausame Herodes erweitert. Also den Kern des Tempels. Des Tempels, der stand schon. Das war der zweite Tempel, nicht der salomonische, sondern der zweite. Denn der salomonische war ja durch die Babylonier schon zerstört worden. Aber Herodes hat viel Steuergelder, die er selbst nicht verdient hat, die hat er erst aus dem Volk rausgeholt, um dann riesige Bauten zu machen, aber eben auch den Tempel riesig erweitert. Aber nur um euch zu zeigen, welcher Mann zu dieser Zeit der Geburt Jesu geherrscht hat. Einen Messiaskönig konnte der absolut nicht brauchen. Und deswegen auch die Mordpläne. Ein Punkt, ein Unterpunkt unter eins. Gott führt auch Nichtjuden. Siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Diese Männer, Magoi werden sie genannt im Griechischen, das sind vermutlich Mitglieder einer hochgebildeten religiösen Schicht aus der Region Persien gewesen, vielleicht auch aus dem südlichen Arabien. Aber ziemlich sicher könnte das Gebiet des heutigen Iran gewesen sein, aus dem sie kamen. Sie waren spezialisiert auf Naturwissenschaften, soweit man das damals schon kannte, und die waren auch nicht so dumm, wie wir heute manchmal meinen. Man wusste damals schon auch relativ viel. Sie waren spezialisiert auf Medizin, auf Astrologie, wobei es eine Mischung war von Astronomie und Astrologie. Man hat doch auch geforscht unter der Annahme, die Konstellation der Himmelskörper, dass die irgendetwas aussagen bzw. eine Auswirkung hätten auf den Menschen oder irgendwelche Botschaften hätten. Und sie sagen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen. Das ist schon eine für mich persönlich außerordentliches Ereignis, dass der ein Stern gegeben hat, wo sie erkannten, das ist der Stern des Messias-Königs der Juden. Nun, zweiter Unterpunkt, welcher Stern war es? Im Griechischen steht tatsächlich das Wort für Stern. Und im Griechischen gibt es auch ein eigenes Wort für Komet. Von daher können wir ziemlich sicher sagen, es war nicht ein Komet, sondern es war ein Stern. Und ich habe darüber auch in YouTube, kannst du übrigens sehr gute Berichte hören über verschiedenste Themen, vom Professor Gitt, der hat sich dieses Thema mal vorgenommen, und auch Dr. Liebi, ein Theologe aus der Schweiz. Es war mit ziemlicher Sicherheit auch nicht, wie es, wenn du vielleicht in ein Planetarium heute gehst, waren wir vor zig Jahren mal in Laubheim, im Planetarium, man versucht ja zu erkennen, was könnte das für Stern gewesen sein? Aber das passt eben zeitlich nicht genau, aber ich möchte es euch kurz sagen, man nimmt halt an, es wäre, ich glaube, Saturn und Jupiter, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber zwei Planeten, die sind sich, nicht zur Geburt Jesu genau, aber in diesen Jahren dort auf jeden Fall, sind die sich relativ nahe gekommen, sodass man sagt, ja, dass die so eng zusammen waren, könnte man sagen, das war der Stern. Allerdings weiß man, weil man das alles zurückrechnen kann heutzutage, dass die so eng nicht beieinander waren, sondern die konntest du mit bloßem Auge noch unterscheiden, dass es zwei Planeten sind. Und auch zeitlich haut es nicht hin, sodass ich jedenfalls bis heute nicht weiß, und ich meine, man weiß es bis heute wirklich nicht, welcher Stern es war. Vielleicht war es auch ein einzigartiger Stern, der eine Umlaufbahn hat, die wir nur einmal sehen werden. So einzigartig, wie eben Jesus, der König der Juden, einzigartig ist. Aber ist nicht so wichtig. Wollte ich euch aber dennoch einfach mal so mitgeben. Ihr werdet vielleicht das eine oder andere da auch als Lösung präsentiert bekommen. stellt sich natürlich ein dritter Unterpunkt. Spricht Gott durch Sterne? Ich möchte es noch erweitern, das Thema als Unterpunkt, spricht Gott durch die Schöpfung. Und irgendwie, ich will es ganz vorsichtig sagen, hat Gott hier diesen Magoi, diesen, die die Sterne beobachtet haben, das war mit Sicherheit, waren das Berufsastrologen, hat er irgendwie gezeigt, dieser Stern hat diese Bedeutung. So, jetzt können wir natürlich, könnten wir den Schluss ziehen, ja, vielleicht spricht Gott doch durch die Sterne, ja, sind die Horoskope, die man in jeder billigen Zeitschrift liest und in, was weiß ich, überall, haben die doch eine Bedeutung und so weiter. Ich bin fest überzeugt, dass das nur ein ganz besonderer Fall war, dass Gott diesen Männern das gezeigt hat. Ansonsten gilt auf jeden Fall für Israel und die Gemeinde Jesu, was im Wort Gottes steht. Im 5. Mose, Kapitel 18, Vers 14 steht zum Beispiel, denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber hat der Herr, dein Gott, so etwas verwehrt. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Für uns gilt, wir brauchen nicht in die Sterne gucken, als hätten die uns sozusagen wirklich was zu sagen, sondern wir haben viel klarere Botschaft des Wort Gottes. Dort steht geschrieben, was Gott will und wer Gott ist. Dort können wir Gott finden und jeder, der anfängt, die Heilige Schrift zu lesen, wird Gott finden. Übrigens, wenn du mit jemandem vielleicht nicht so viel ihm erklären kannst, weil dir das schwerfällt, du kannst einfach auch jemand sagen, du, lese einfach im Neuen Testament, fang vorne an bei Matthäus und lese einfach mal der Reihe nach durch und mach dir selber dein Bild. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Person zum Glauben kommen wird an Jesus. Gott spricht klar durch sein Wort zu uns. Deswegen ist Verkündigung des Wortes Gottes in jeder Hinsicht, nicht nur die Predigt, sondern über alles, was wir anderen Menschen weitergeben, aus dem Wort Gottes so wertvoll. Und hier haben wir Klarheit. Gott spricht, wer er ist. Er spricht in seinem Wort, welche Bedeutung die Schöpfung hat, wer der Mensch ist, wer wir sind, wie wir zum Heil kommen. Er spricht aber auch über die ganze Geschichte von Anfang bis Ende. Gott spricht. Natürlich, ich habe gesagt, ich würde nicht auf die Sterne gucken, aber Gott spricht durch seine Schöpfung schon zu uns. Ja? Die Schöpfung ist in gewissem Sinne auch ein Evangelium, eine gute Botschaft. Das lesen wir im Römerbrief. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter den Menschen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, ja, wir sehen ihn nicht, ja, aber das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie, die Menschen, keine Entschuldigung haben. Alle Menschen können und müssten Gott erkennen und ihn anbeten. Das sagt der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist. Wir können den wahren und lebendigen Gott zwar nicht sehen, aber an seinen Werken können wir erkennen, dass er ist. Und wir können deswegen unser Leben danach ausrichten, ihm zu ehren, ihn anzubeten. Die Sterndeuter, die suchten den Schöpfer und hatten ein offenes Herz für Gott. Davon bin ich überzeugt. Und ich bin auch überzeugt, solche Menschen gibt es auch heute. Und deswegen, wenn dann Menschen durch jemand, der schon mit Jesus lebt, durch dich, mich, irgendjemand seiner Kinder, etwas von Jesus hört, irgendwann wird er auch Jesus als seinen Herrn annehmen, einfach weil er von sich aus sozusagen, er sucht Gott. Und ich bin überzeugt, dass wir auch solchen Menschen begegnen werden, die gibt es immer. Ein vierter Unterpunkt. Die Sterndeuter, auch Herodes, die Schriftgelehrten und die hohen Priester, ganz Jerusalem, die erkennen, das ist ein ganz besonderer König der Juden, der hier angekündigt ist. Als sie von den Weisen das hören, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten, beziehungsweise man kann es auch übersetzen, ihm zu huldigen. Dieses Wort, was dort steht im Griechischen, das bedeutet, du wirfst dich mit deinem Angesicht wirklich auf die Erde vor jemanden. Du kniest mit dem Angesicht oder legst dich ganz vor diese Person auf die Erde. Das bedeutet dieses Wort. Wir sehen dieses Wort auch an anderer Stelle in der Apostelgeschichte. Und von daher, wenn jemand in den Bibeltext das übersetzt mit, wir sind gekommen, um ihn anzubeten, dann ist es durchaus eine richtige Übersetzung. Diese sind angekommen aus fernen Land, um diesem König der Juden eine Huldigung zu geben, die Anbetung bedeutet. Das ist nicht nur einfacher Höflichkeitsgruß, ja, so wie wenn bei uns der Bundespräsident dann seinen Neujahrsempfang macht und dann schüttelt er jedem, der da eingeladen ist, das Händchen. Ja. Das ist es nicht, sondern die sind gekommen, weil es sich hier um eine ganz außergewöhnliche Person handelt. Einen König, der ganz außergewöhnlich ist. In Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 25 heißt es, in ganz anderem Zusammenhang kommt dieses Wort genauso vor. Und als Petrus hereinkam, nämlich zu dem Hauptmann Cornelius, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Ihr kennt diese Geschichte? Was sagt Petrus dann? Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Diese Art der Huldigung bedeutet Anbetung, was die Sterndeuter hier machen. Und bei Jesus ist es richtig, die haben das richtig erkannt. Bei jedem anderen Menschen, sei er mächtig oder nicht, möge er Wunder wirken, so wie Petrus oder was auch immer, ist diese Art der Huldigung fehl am Platz. Deswegen haben Juden, ihr kennt die Geschichte von den Freunden von Daniel, die haben nicht gehuldigt. Die haben sich vor der Statue des Nebukadnezar nicht aufs Angesicht niedergeworfen, weil es Anbetung ist. Die hatten das genau verstanden. Ja. Und dafür haben sie ihr Leben riskiert. Diese Art der Huldigung kommt nur Gott zu. Das bedeutet Anbetung. Immer wieder kommt es aber in der ganzen Geschichte der Menschheit. Weltliche und religiöse Herrscher wollen angebetet werden. Sie wollen letztlich Gott sein. Letztlich ist das die Hybris von jedem Menschen, wenn er Gott auf die Seite schiebt und sich zu Gott macht. Letztlich ist die Philosophie des Humanismus ist genau diese Art, dass wir selber Gott sind. Der Mensch ist das Höchste, was es gibt, und der Mensch bestimmt ganz alleine, was gut und recht ist. Das ist genau, was im Sündenfall passiert ist. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem, und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha, und du Bethlehem und so weiter. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Und da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein und Maria, seine Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ein zweiter Hauptpunkt: Gott führt gläubige und suchende Menschen. Er führt Juden und Nichtjuden. Auch wenn Satan versucht, durch gottlose Herrscher das Volk Gottes zu zerstören, er führt sein Volk. Da sie nun den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und sie brachten Schätze. Diese Geschenke, die waren sehr wichtig für die anschließende Flucht. Die waren wirklich wichtig, weil die mussten sehr schnell flüchten. Und von daher hat Gott sie versorgt. Und ein zweiter Aspekt, diese Huldigung durch weit hergereiste Sterndeuter. Was hat es bedeutet für Maria? Was hat es bedeutet für Josef? Was denkt ihr, was das für die bedeutet hat? Da kommen aus für sie völlig fernen Ländern kommen eine Karawane von Leuten und werfen sich vor ihrem Baby auf den Boden. Was würdest du da denken, wenn jemand zu dir kommt? Du hast ein Baby, vielleicht wenige Wochen, wenige Monate, und da kommen Leute von tausende Kilometer entfernt. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, wie sie sich verständigt haben. Habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, aber die haben sich schon verstanden. Und werfen sich vor deinem Baby nieder und sagen, jetzt haben wir ihn gefunden. Wir haben einen Stern gesehen von ihm. Das ist der Messias, von dem die Propheten seit über 1000 Jahren gesprochen haben, dass er kommen wird. Das war doch so etwas Wunderbares für Maria und Josef. Ich glaube, sie konnten natürlich nicht alles ermessen, was kommen wird. Aber es war eine zusätzliche Bestätigung, was sie vom Engel vorher schon empfangen hatten. Maria hatte gehört, ihr Baby wird ohne Mann zustande kommen. Unmöglich, Gott gemacht. Deswegen wird er Sohn Gottes genannt werden, sagt der Engel. Zu Josef hat der Engel genauso gesprochen, damit er weiß, hier ist Gott am Werk. Und jetzt kommen da noch Leute und es ist so eine starke Bestätigung, dass Gott hier am Werk ist, mit ihnen und mit diesem Kind. Zudem, ich denke, sie hatten schon eine leichte Ahnung, dass dieser Messias, dieses Baby, auch für die Nichtjuden von Bedeutung sein wird. Denn warum schickt sonst Gott Menschen von so weit her, die ihnen diese Botschaft bringen? Unser Kind, das wird auch irgendeine große Bedeutung haben, nicht nur für unser Volk, sondern auch für die Nichtjuden, für die ganze Welt. Ein dritter Unterpunkt. Gott spricht hier zu diesen Sterndeutern, zu diesen Nichtjuden. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Ich finde es wunderbar, dass Gott zu Menschen, die ihn suchen, sprechen kann und spricht, wenn es für ihn wichtig ist und wenn es für diese Menschen wichtig ist und wenn es für sein Volk wichtig ist, dann macht es. Wir sind gleich fertig. 5 Minuten. Aber du kannst auch, wenn du willst, schon Kaffee, Tasse draußen trinken. Kriegt er noch nicht? Okay. Dann von mir aus ein Glas Wasser oder was auch immer. Gott spricht zu Josef im Traum, genauso wie er zu diesen Sterndeutern gesprochen hat. Als sie aber hinweggezogen waren, diese Sterndeuter, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum. Genauso im Traum hat er zu diesen Sterndeutern gesprochen. Und ich bin überzeugt, meine Lieben, wenn Gott das will und wenn das nötig ist, dann wird er auch in seinem Volk zu Menschen sprechen, um uns zu führen und zu schützen, wenn es Dinge sind, die wir aus sonst nicht erkennen könnten. Diese Sterndeuter, die haben ja die Gesinnung von dem Herodes nicht gewusst. Die wären natürlich zu dem König zurückgegangen und hätten gesagt, ja, da in Bethlehem, hey, wir haben ihn gefunden, super. Aber Gott wacht über seinen Messias, über dieses Baby, aber er wacht auch über sein Volk. Und so spricht er zu dem Josef im Traum, dass er nach Ägypten gehen soll und dort bleiben soll, bis ich's dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Und das ist auch wichtig. Wenn Gott zu uns spricht, dann sollten wir ihm vertrauen und es tun. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und wich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes. Auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Kannte Josef und Maria diese Prophetie? Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen? Ob sie die Bibel so gut kannten? Also, sie kannten die Bibel jedenfalls sehr gut. Aber ich glaube, wahrscheinlich haben sie nicht gewusst, dass das jetzt eine Prophetie ist, die sich in ihnen erfüllt, wenn sie wieder aus Ägypten zurückkehren. Sondern Sie sind zurückgekehrt, weil Gott wieder zum Josef gesprochen hat. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Gott spricht zum Josef wieder im Traum. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber vielleicht war das für den Josef die beste Art, wie Gott zu ihm sprechen konnte. Vielleicht auch die sicherste Art, um genau zu verstehen: Josef, das musst du jetzt machen. Dass es da keine Missverständnisse gibt. Die Botschaft musste ganz klar verstanden werden, weil es ging um das Leben und Tod von dem Messias. Da stand er auf, nahm das Kindlein und dann kommt er nach Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum, wieder im Traum, empfing er einen Befehl und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten: Er soll Nazoräer heißen. Gott führt alles so, damit sein Messias und auch das Volk des Messias geschützt ist und den richtigen Weg geht. Das heißt nicht, dass wir nie schwere Zeiten erleben. Das heißt nicht, dass es keine Märtyrer gibt. Die gibt es bis heute und das wird auch nicht aufhören. Aber solange Gott will, wird er jeden Einzelnen von uns führen und schützen, dass jeder von uns das Ziel erreichen wird, nämlich das ewige Leben, und auch unseren Dienst hier auf Erden erfüllen werden. Gott, das zeigt uns dieser Bericht. Gott ist der Herr, auch über die heutige Gesellschaft und erst recht über sein Volk Israel und seine Gemeinde. Er kann zu seinen Kindern noch viel leichter sprechen als zu den Sterndeutern, weil wir ja offen sind für ihn, weil er in uns wohnt. Aber zuallererst spricht er durch sein Wort zu uns. Aber wenn es notwendig ist, spricht er auch ganz aktuell, um uns Wegweisung zu geben. Und das hören wir immer wieder. Und das, ich glaube, dass auch mancher unter uns Zeugnis davon ablegen könnte, dass Gott zu ihm gesprochen hat, ganz persönlich, für bestimmte Aufträge, für bestimmte Berufungen, für bestimmte Sachen. Und das spricht bestimmt mit dem Wort Gottes, der Heiligen Schrift, immer überein, aber es konkretisiert etwas in unserem Leben. Gott will sich allen Menschen zeigen. Und er möchte in allen Menschen wohnen. Unser Leben durch sein Wort und auch durch aktuelles Reden führen. Das können wir aus dieser Geschichte gut lernen. Gottes Wort kennen und danach leben, das ist ein Geschenk. Dass wir Gottes Wort haben, seine Offenbarung, dass wir so klar wissen, was es bedeutet, gut zu leben, was es bedeutet, was es auch miteinander geht, auch wenn wir es nie vollkommen machen. Auch wenn wir in mancher Hinsicht immer wieder scheitern. Trotzdem sind wir auf einem ganz anderen Weg, als wenn wir nicht mit Jesus leben. Einen ganz anderen Weg. Diese Gesellschaft unterstützt uns in der Nachfolge Jesu nicht. Das ist etwas, was uns vielleicht traurig stimmt, erschüttert. Die christlichen Werte hat man wirklich über Bord geworfen. Wir werden nicht unterstützt in der Nachfolge Jesu, sondern die Gesellschaft, sage ich jetzt mal, sagt uns ganz andere Werte, ganz andere Dinge, die wahr sein sollen, ganz andere Ziele. Trotzdem spricht Gott zu dir und mir, er spricht zu allen Menschen, die ihn suchen, und er baut daraus damals wie heute sein Volk. Er baut sein Volk in Senden und er baut auch sein Volk an jedem Ort dieser Welt, trotz dieser Widerstände. Und diese Widerstände waren damals, wie wir das sehen, auch sehr groß. Und trotzdem hat Gott seine Pläne bisher durchgeführt. Er hat sie durchgeführt und er wird sie auch weiter durchführen. Und er wird mit dir und mit uns und mit seinem ganzen Volk zum Ziel kommen. Amen.